Ja, guten Morgen, grüß euch auch von meiner Seite. Schön, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Ich habe nachgeschaut, zuletzt bin ich da gewesen am 6. April letzten Jahres. Heute ist der 7. April, so ungefähr ein Jahr her. Schön, dass ihr so viele Leute habt, die euch predigen und dass ich gar nicht so oft kommen muss. Das ist auch was Schönes, wenn die Gemeinde läuft oder wenn es dahin geht. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist ein Thema, das mich ein bisschen bewegt hat. Und zwar aus dem Hintergrund, weil vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt oder hat es der Heinz vielleicht auch gesagt, unsere Gemeinde hat ja jetzt ein größeres Thema am Tisch liegen. Unsere Gemeinderäumlichkeiten sind in die Jahre gekommen. Der Platz ist ein wenig zu klein. Jetzt ist die Frage, ja, umreißen, hinreißen, herreißen, größer machen, was anders kaufen, woanders hingehen. So viele Fragen, die im Raum stehen. Und das ist das Thema, das uns in dem Jahr als Gemeinde sehr stark beschäftigen wird. Wie gestalten wir als Gemeinde die Zukunft? Sei es in den Räumlichkeiten, die wir haben, oder in Räumlichkeiten woanders, oder überhaupt ganz außer von Linz, weil viele rundum und um wohnen. Das sind Fragen, die uns beschäftigen, und da ist eben ein Thema mir auch ganz groß geworden, die Frage, naja, wie offenbart denn Gott den Weg? Weil wir sind ja seine Gemeinde, und eigentlich müsste er ja jetzt da eigentlich einmal uns ganz klar sagen, was wir da sollen. Und das, was uns immer wünscht, auch als Christ, wenn es darum geht, ja, wie geht es weiter, auch bei euch da vielleicht, wenn ihr euch oft fragt, naja, wo geht's denn hin, wo ist denn die Reise, dann wünscht sich der eine oder andere, oder ich habe auch schon oft gewünscht, dass du auf die Nacht ins Bett gehst, betest, und in der Früh liegt der Zettel nehmen, betest, da steht drauf, von deinem lieben Vater im Himmel, bitte Folgendes tun. Ich habe noch nie gehört, dass das irgendwo auf der Welt irgendwo so gewesen ist. Vielleicht hat das mal erlebt, ich habe es noch nicht gehört. Und weil das nicht so ist, haben wir gedacht, na, wie ist denn das in der Bibel, wie hat Gott den Menschen damals im Alten und im Neuen Testament sein Willen offenbart und gesagt, was sie tun sollen und wie genau worden das. Und da habe ich geschaut, ein paar Leute habe ich mitgebracht aus dem Alten und Neuen Testament, wo ich ein bisschen nachgeschaut habe von diesen großen Glaubenshelden, die immer so kriegen, wie war es denn bei denen? Haben die einen Titel gekriegt, wo drin gestanden ist, erstens das, zweitens das, drittens das. Und ich kann euch gleich vorweg sagen, das haben sie damals und im Alten Testament und Neuen Testament auch nie gehabt. Gott hat nie gesagt, so wird es sein. Er hat immer nur seinen großen Plan gesagt. Er hat gesagt, ja, mein Sohn wird kommen. Hat lang gedauert, bis er gekommen ist. Dann hat er gesagt, na ja, und er wird wiederkommen. Ja, und dazwischen bewegen wir uns zwischen die zwei Extreme, dass wir, die einen haben vor den Tod und der Auferstehung Jesu gelebt, die anderen danach. Und es hat immer so einen großen Plan gegeben. Ja, es wird der Erlöser kommen, ja, und er wird wiederkommen. Und wenn wir uns im Abraham zum Beispiel anschauen, wie der von Gott den Plan offenbart gekriegt hat, dann lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1 bis 9, 5 folgendes. Und dann befahl der Herr Abraham, verlasse deine Heimat und deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein und ich will dich zum Segen für andere machen. Und wer dich segnet, der wird auch gesegnet werden. Wer dir flucht, den werde ich auch fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche Moria in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaanitern bewohnt. Und da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und danach zog Abraham ins Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten aus. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn an. Dann zog er in mehreren Etappen weiter nach Süden. Ja, was ist beim Abraham passiert? Der Abraham, 75 Jahre alt, nehmen wir gerade der Jüngste, eher schon fertig, sage ich mal, am Ende des Lebens aus nach heutiger Sicht, quasi alles erledigt, was zum Erledigen war. Und auf einmal kommt Gott und spricht zu ihm, sagt er, geh weg von daheim, geh irgendwo hin, wo ich dir das, ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham sagt, okay, das mache ich. Packt sein Krempel zusammen, wir lesen da von Schafen und ganzen Sklaven und Sklavinnen, also große Sippschaft, quasi nicht quasi so wie bei uns, wenn man in Urlaub fährt, den Wagen vollgeführt, sondern wirklich alles. Ganzen Hausrat, alles. Möbeln, Zelte, Kinder, hat er nicht gehabt, aber halt quasi Sklavinnen, Verwandte, hat er mitgenommen und ist weggegangen. Und Gott hat ihm damals nicht gesagt, du musst jetzt 2000 Kilometer ungefähr gehen, sondern er hat nur gesagt, geh einmal weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das hat den Abraham genügt, dass er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt einmal und irgendwie wird mir Gott das Land dann zeigen, wo ich hingehe. Und dann begeben sie, wir sehen es da auf der Karte, der Abraham beginnt eine ganz eine lange Reise. Ungefähr, ich sehe es da, das sind 200 Kilometer, also 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 vielleicht, 1600, weil die Straßen nicht so eben sind, 1600 bis 800 Kilometer Fußmarsch. Fuß mit Kind und Kegel, mit Zelt und Schafe und sonstigen. Also der ist sicher einige Monate unterwegs gewesen und ja, dazwischen lesen wir eigentlich nicht, wie oft er am Gott erschienen ist oder wie oft er am Gott gesagt hat, jetzt tust du das, jetzt tust du das. Wir lesen nur, Gott hat ihm gesagt, ich zeig dir ein Land, bitte geh mal, und irgendwie ist er gegangen und auf einmal war er im Land Kanaan. Und dann, wie er im Land Kanaan ankommt, interessant steht dort, ja, das war bewohnt von anderen Leuten, logischerweise, da wohnt halt wer, das war besetzt von den Kanaanitern. Und dann erscheint ihm in Abraham Gott nur mehr und sagt, Abraham, dieses Land gebe ich deinen Nachkommen. Da hätte ich mir jetzt spätestens hier, als Abraham auch denkt, super, 2000 Kilometer Fußmarsch, damit Gott mir sagt, das Land kriegen deine Nachkommen irgendwann und ich habe noch nicht einmal einen Burm oder irgendwen, der von mir nachkommen ist, ist auch, sage ich mal, wenn ich mich in Abraham, oder Abraham hat er damals gehört, im Abraham seine Lage versetzt, denke ich mir, naja, ist jetzt nicht gerade das, was ich mir erwarte, wenn ich ins Land ankomme, dass er dann sagt, und das kriegen deine Nachkommen. Eigentlich, denke ich mir, hätte ich mir als Abraham erwartet, er sagt, schau, jetzt kämpfst du gegen die, jetzt kämpfst du gegen die, jetzt baust du da eine Stadt und baust du dein Leben auf und so ist. Nein, Abraham war gehorsam, ist hingekommen und das Nächste, was ihm Gott nur gesagt hat, ist, das Land da, das kriegen mal deine Nachkommen. Monate des Wanderns, Monate des Dahingehens, Monate des Gehorsams sein und dann eine recht bescheidene Aussage, finde ich. Etwas, wo man sagt, ja, klingt komisch. Und wir lesen dann, dann zog er in mehrere Etappen weiter nach Süden. Das heißt, dann ein bisschen einmal umgezogen, hat, sag einmal, es ist ein bisschen Interpretation, aber wahrscheinlich auch nicht gewusst, wo recht hin für seine Herden, hat er halt einmal dort ein bisschen was braucht zum Grasen und eine Quelle dort. Aber irgendwie so ein bisschen ziel- und planlos, kann man vielleicht sagen, ist er durch die Gegend gezogen und hat einfach sein Leben dort ein bisschen gelebt. Und dann passiert was, wo man sagt, das ist das Nächste, was auch ganz komisch ist, wo ich, wenn ich ihn Abraham begleitet hätte damals, hätte ich gesagt, hey Abraham, ich glaube, du hast dich jetzt irgendwo komplett verrennt. Und zwar lesen wir gerade im 10er Vers, also in 1. Mose 12, Vers 10 steht, und damals brach eine Hungersnot im Lande aus und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausnahme an. Das denke ich mir, sagt, wenn du dir vorstellst, du bist der Freund von Abraham und der sagt, weißt du was, Gott hat mir gesagt, ich soll in ein Land gehen, er wird mir es zeigen. Dann kommt er an, dann sagt er seinem Freund wieder, weißt du, Gott hat mir gesagt, das Gelenk hat meine Söhne und Töchter, dann irgendwann werden die das mal kriegen. Und dann bricht auf einmal eine Hungersnot in den Land aus und er muss wieder wegziehen von dem Land. Spätestens dann hätte ich als Abraham seinem Freund gesagt, hey, du bist am Holzweg. Schau dir das an, du gehst 1800 Kilometer, dann kriegst du eine halbe Antwort von Gott, jetzt kommt eine Hungersnot, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Dass du in das Land kommst, das für deine Kinder ist und dann musst du gleich wieder weiterziehen. Spätestens da hätte man sagen können, ja, Abraham, tut mir leid, du hast dich irgendwie verdammt, das kann nicht richtig sein. Aber Abraham hat nicht aufgehört zu glauben, er hat einfach dann gesagt, ja, okay, Gott hat das gesagt, ich bin da hergegangen, das kriegen irgendwann meine Kinder und jetzt muss ich halt einfach nach Ägypten ziehen, weil da in dem Land, wo man später lernt, wo eigentlich Gott sagt, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen wird, in dem Land gibt es eine Hungersnot. Die können da nicht leben mit seiner Sippschaft und er muss weiterziehen nach Ägypten. Also nur mal weiter weg von seinem Ziel, wo er eigentlich sein sollte. Also bis jetzt sehr, sag ich mal, komisch. Abraham hat nicht, wie gesagt, so eine Liste gekriegt, wo er gesagt, wo Gott gesagt hat, hey, komm, schau, tu das und dann bist du dahin. Weil er hat nicht gesagt, dass da Hungersnot sein wird und jetzt muss nach Ägypten ziehen. Das hat Abraham alles dann selbst entscheiden müssen, hat selbst irgendwie sein Leben leben müssen und gesagt, okay, Gott hat gesagt, geh, ich bin gegangen. Gott hat mir gesagt, das kriegen meine Nachkommen. Und mehr hat er zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst und hat halt einfach gesagt, ja, ich muss mein Leben leben und ist weitergezogen nach Ägypten. In Ägypten passieren einige interessante Dinge, wo man sieht, ja, der Abraham hat Angst um sein Leben, er hat Angst um seine Frau, er ja, schlängelt sie halt dann durch und im Endeffekt sagen sie dann in Ägypten so, weißt du was, bitte pack die wieder und geh heim, wir können die nicht brauchen. Und dann kommt Abraham wieder zurück und sagt er, 1. Mose 13, und nachdem, also kommen sie aus Ägypten zurück, dann kommen sie drauf, naja, der Lot, sein Neffe, hat auch schon eine große Familie und der Abraham ist halt auch nicht gerade die kleinere Sippschaft, ja, sie müssen sie irgendwie teilen und sagt, ja, wo willst du hinziehen? Und ich lasse da als Junge im Vortritt. Und dann stehen wir, lesen wir in 1. Mose 13, nachdem Lot fortgezogen war, da eben runter zum Toten Meer, sprach der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf den Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchzieh das ganze Land, denn ich werde es dir geben. Also hat auch wieder ein zweiter Aufruf, wo man sagt, ja, Gott sagt wieder, ja, das werde ich dir geben. Und deine Nachkommen, die werden das Land dann kriegen. Und deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub am Erdboden. Und jetzt mach dir mal auf und durchzieh das Land. Das war der nächste Auftrag. Denke mal, als Abraham, ja, oder als Abraham damals, naja, meine Nachkommen werden so zahlreich sein wie Sand am Meer, sagt er, jetzt bin ich 75, oder damals war er wahrscheinlich dann eher schon Richtung 80 oder älter. Kein Sohn, keine Tochter, gar nichts weit und breit, und Gott sagt, ja, das wird so sein. Und er sagt ihm auch nicht wieder einen konkreten Plan, wie er das Land einnehmen kann, oder wann er das Land kriegt. Da steht, er sagt, ja, dir und deinen Nachkommen als ewigen Besitz werde ich es geben, und sagt ihm nur, du, weißt du was, schau das Land einfach mal an. Und der Abraham hat auch das wieder dann. Er ist einmal umgezogen, hat das Land angeschaut, hat aber zu Lebzeiten nie das gekriegt, was er ihm Gott gesagt hat, dass das Land ihm gehört, dass er viel Nachkommen kriegt. Er hat einen Sohn gehabt, auf den hat er sich gefreut, und dann hat er lang warten müssen, bis er endlich einen Enkelsohn kriegt, wo ich sage, naja, 60 Jahre warten, bis du einen Enkelsohn kriegst, wo du damals schon 100 warst, ist auch nicht gerade wenig. Und das ist ein Thema, wo ich mir denke, ja, der Abraham ist nicht umsonst als Glaubensheld in der Bibel genannt, der hat extrem lang auf alles warten müssen, hat trotz widriger Umstände und trotz, dass ihm Gott eigentlich nur immer so kleine Stupser gegeben hat und gesagt hat, jetzt machst du das, und dann war wieder jahrelang kein Wort von Gott, zumindest sagt uns die Bibel nichts, ist er trotzdem treu geblieben, hat dran festgehalten, zwischendurch wieder mit Höhen und Tiefen. Es gibt dann einmal ein Stück, wo er Gott jammert und sagt, naja, in 1. Mose 15 lesen wir es, auch wieder ein paar Jahre später, und danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Sagt er nochmal, hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Und doch Abraham begegnete, o allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Ja, nach Jahren des Wartens und Hinhaltens, wie gesagt, 75 Jahre ist er gewesen, wie er weggezogen ist. Wir wissen, dass er dann mit 100 Jahren seinen Sohn gekriegt hat, und diese Zeitspanne dazwischen, diese zwei, drei Kapitel, die wir da lesen, sind eben genau 25 Jahre, die vergangen sind, in der Abraham gewusst hat, ja, ich soll gehen, Gott sorgt mir ein Land, das wird meine Kinder kriegen und ich werde zahlreich sein wie Sand am Meer. Und im 15er endlich einmal fängt der Abraham zu jammern und sagt, hey Gott, sei mir nicht böse, ein langer Weg, dann runter nach Ägypten, dann wieder zurück, dann hast du mir ein wenig einmal umgeschickt und sagst mir, Albe, es wird was werden, ich habe keinen Sohn. Ich habe keinen Nachkommen und mein Verwalter, der Eliezer, wird mich beerben. Irgendwann hat der Abraham auch zum Zweifeln angefangen und gesagt, hey Gott, irgendwie, ich glaube, dein Plan geht nicht ganz auf. Dass der Plan aufgegangen ist, ja, das lesen wir dann in der Bibel, aber wenn man sich immer überlegt, wie viele Jahre der Abraham treu sein hat müssen, wie lange er den Weg gegangen ist, wie oft er immer wieder durchhalten hat müssen, und eben im 15er, wo wir lesen, war er wirklich dann einmal im Tiefen war, das ist schon sensationell. Und darum, wenn man sich in die Lage reinversetzt, dann merkt man, der hat nicht viel Plan gekriegt von Gott. Nicht viel, da ist nicht viel da gewesen. So, geh weg, geh runter und du wirst groß sein. Recht viel mehr war es im Wesentlichen nicht. Zwei Aussagen, die er gekriegt hat, und er war treu und hat daran festgehalten, und das hat Gott ihm angerechnet. Wir lesen dann eben im Hebräerbrief von den Glaubenshelden, dass sein Glaube ihm angerechnet worden ist. Und deshalb ist er der Vater vieler Völker geworden, weil er so viel geglaubt hat, obwohl das Jahre gedauert hat. Also 25 Jahre warten auf ein Nachkommen, 25 Jahre warten, dass was geschieht, 25 Jahre und trotzdem das Land noch nicht dir gehört, ja, das ist ein langer Atem. Und dass man dann da zwischendurch nicht Nerven dran schmeißt und sagt, hey, das war alles falsch und Gott hat mir was Falsches gesagt. Das, ja, das verdient unseren Respekt und darum denke ich, sollten wir in Abraham immer wieder uns sein Leben anschauen und sagen, wie lange hat der erwarten müssen, bis ihm Gott das Ganze gegeben hat. Ja, Sophie, einmal eine Person aus dem Alten Testament. Dann möchte ich mal ins Neue Testament schauen. Wir haben dort Menschen von Gott einen Plan gekriegt, was sie tun sollen. Auch vielleicht kurzfristig, langfristig. Und da ist ja auch immer etwas Ähnliches, dass die Menschen damals auch immer wieder nur einen kleinen Auftrag gekriegt haben und nie einen ganzen Zettel mit 100 Schritten, was zu tun ist. Es ist bald Ostern und dann kommt Pfingsten. Da wissen wir auch, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ja, geht's nach Jerusalem zurück und wartet, bis ihr den Heiligen Geist kriegt. Hat nicht gesagt, das dauert 40 Tage, das ist dann ein Monat oder so. Er hat gesagt, geht's zurück und wartet. Wartet 2 Tage, wartet 5 Tage, wartet 10 Tage. Ja, das war damals auch für die interessant. Und wir lesen eben auch dann später in der Apostelgeschichte bei Petrus, der auch von Gott dann eigentlich einen Auftrag gekriegt hat, den eigentlich in erster Linie gar nicht verstanden hat. Und wo ich mir auch denke, hey Gott, du hättest doch von Petrus, der eh so viel mit dir gegangen ist, ein bisschen deutlicher reden können. Das ist doch einer deiner geliebten Jünger gewesen. Und auch der hätte es da ein bisschen einfacher haben können, dass du ihm dein Wort oder deinen Auftrag besser sagst. Wir lesen Apostelgeschichte 10, 9 bis 17. Überschrift, ihr kennt diese sicher, Petrus bekommt eine Vision und ich habe dazu geschrieben, aber er versteht sie nicht. Wir lesen da am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte einen großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah vom Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an 4 Zipfeln zur Erde heruntergelassen. Und in diesem Tuch befanden sich verschiedene 4-füßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Und er hatte eine Stimme, die sprach zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, was uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Und da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Und diese Vision wiederholte sich 3-mal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen und Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. Also wir sehen da einen Petrus, der betet. Wir wissen im Hintergrund, weil es uns die Bibel erzählt, dass der Cornelius und seine Boten schon vor der Stadt waren, die haben ihn holen müssen. Und der Petrus geht aufs Dach, betet zu der Mittagszeit und statt dass Gott kommt und sagt, hey, was der Petrus, da kommen jetzt ein paar so Römer, gehst mit denen mit, weil du musst den Römern und den Heiden das Evangelium verkünden. Das war eine Botschaft gewesen, wo ich mir denke, das hätte ich verstanden, das hätte der Petrus verstanden. Er hat gesagt, ja Herr, wenn du sagst, da kommen die Römer, da ist der Hauptmann, da gehe ich mit, dann tue ich das. Und statt dass Petrus einen ganz eindeutigen Befehl kriegt, kriegt er eine Vision. Er kriegt eine Vision vom Essen und von was verboten ist und kennt sich eigentlich nachher nicht aus. Und ich denke mir, der Petrus war vielleicht auch nachher sehr verwirrt, weil es steht ja da, es war die Essenszeit und er hat einen großen Hunger gehabt und hat so eine komische Vision gehabt und hat wahrscheinlich dann auch gezweifelt, naja, vielleicht war das wirklich jetzt nur eine Fantasie und weil ich so einen Hunger habe, habe ich vom Essen geträumt und von irgendwelchen komischen Sachen, weil halt schon der Zucker ein wenig ausgegangen ist. Und wir lesen, der Petrus war einfach ratlos. Er hat dann, ja, er hat nicht gewusst, was soll ich mit dem jetzt anfangen. Wahrscheinlich hätte er dann nachher grübeln müssen, ja, soll er jetzt Vögel fressen, Entschuldigung den Ausdruck, und Schlangen, die ihm verboten waren, so wie die Heiden, oder er war einfach ratlos. Gott hat es dann eh aufgeklärt, indem halt dann die Boten bei ihm angeklopft haben und er hat dann gewusst, okay, die Vision heißt genau dies. Aber wir sehen da, dass Petrus eigentlich von Gott ratlos zurückgelassen worden ist. Ratlos, weil er gesagt hat, was soll ich mit dem? Und da sehen wir auch, dass es in unserem Leben Situationen geben können, wo wir vielleicht was lesen und was singen und es passt überhaupt nicht zusammen und wir denken uns, was soll das? Ich habe irgendwie das Gefühl, das sollte sein, aber das geht irgendwie nicht oder ich verstehe es nicht. Und dann sage ich euch, macht es so wie der Petrus. Wartet einfach drauf, bis Gott euch dann wirklich das passende Puzzlestück dazu gibt und glaubt einfach, dass Gott sagt, ja, ich habe dann Teil offenbart, jetzt wartet ein wenig und dann kriegst du ein zweites Puzzlestück dazu. So wie der Petrus, der dann auf einmal gemerkt hat, ja, da klopfen wir an und dann hat sich das alles irgendwie gefügt und auf einmal hat er verstanden, aha, der ist nicht ums Essen gegangen, es ist nicht darum gegangen, dass ich jetzt meine Essensgewohnheit oder meine jüdischen Praktiken über Bord haben muss, sondern Da ist jetzt darum gegangen, ich soll zu den Heiden gehen, zu denen, die eigentlich unrein bezeichnet werden von den Juden, und soll denen das Wort Gottes bringen. Ja, jetzt haben wir zwei ganz berühmte Männer, Abraham und Petrus, die von Gott einen Plan gekriegt haben, aber doch sehr rudimentär, sehr klar und sonst ganz nicht so eindeutig. Und jetzt möchte ich noch weiterschauen, wieder zu einer Person aus dem Alten Testament. Nein, plötzlich aus dem Neuen Testament. Und zwar der Paulus. Aber von Paulus könnte man jetzt meinen, der Mann Gottes, der fast das gesamte Neue Testament geschrieben hat, der die Gemeinden gegründet hat, in ganz Kleinasien bis Griechenland, der wie kein anderer dazu beitragen hat, dass das Reich Gottes gewachsen ist. Und da könnte man doch sagen, der muss doch von Gott wirklich einen Masterplan gekriegt haben. So, Paulus, best Prediger ever, du gehst dort, in die Stadt. Und was sehen wir? Ich habe euch da eine Karte mitgenommen von Paulus seiner Missionsreise. Wir lesen eigentlich auch beim Paulus sehr selten, dass Gott gesagt hat, jetzt gehst nach Lydien, jetzt gehst nach Lyrkonien, nach Phrygien, nach Galatien. Du liest eigentlich nirgends was, dass Gott ihm gesagt hat, schau, du musst jetzt dann nach Griechenland gehen, sondern wir lesen, dass Paulus einfach gewusst hat, ja, ich muss Gott verkündigen, und hat das in Schritten von A nach B quer durch den Nahen Osten gemacht. Und wir lesen da in der Apostelgeschichte 16, wie es dem Paulus gegangen ist. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Und danach reisten Paulus und Silius durch das Gebiet von Phrygien und Galatien. Das heißt, sie sind da, sind wir jetzt auf dieser Strecke, die violette Strecke, also durch Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen hatte untersagt, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet nach Mysien gelangten, das ist da hier oben, also eher schon am Schwarzen Meer, als sie in das Grenzgebiet nach Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Und in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Und da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen, denn wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Ja, da lesen wir, der Paulus hat eigentlich, war da auf der Missionsreise, und eigentlich war der Paulus in seinem Gedanken am richtigen Weg, weil wir lesen, er wollte eigentlich nach Asien gehen, die Provinz Asien, das war hier gewesen, da wo er Troas liegt, bei Mysien. Das heißt, der Paulus war eigentlich auf dem richtigen, geraden Weg dorthin gewesen, wo er letzten Endes hingehen hätte sollen. Also man könnte sagen, ja, Paulus, eigentlich richtig unterwegs. Und wir lesen, dass da an dieser Schwelle sagt der Heilige Geist zu ihm, nicht nach Asien. Ja, dann halt nicht dorthin. Das ist so wie, ja, fahren wir halt nicht nach Deutschland. Ja, wo fahren wir denn dann hin? Sollen wir nach Tschechien fahren oder nach Ungarn oder in Slowakei runter, Slowenien runter? Wo denn hin? Wir lesen da, der Heilige Geist hat ihm nur gesagt, da nicht hin. Gut. Der Paulus ist weitergegangen, ohne jetzt von Gott einen Auftrag zu haben, hey, geh dorthin, und hat sich halt seine Dinge zusammengereimt und hat halt gesagt, na, jetzt geh ich da hin. Und dann hat er den nächsten Plan gefasst und hat sich gedacht, naja, Bithynien war vielleicht geschickt, wenn man da ein bisschen umgeht, da in dieses Gebiet, und wollte sagen, okay, dann geh ich dorthin und tu dort missionieren, weil das halt einfach, ja, das war sein Plan. Er hat gesagt, ja, ich bin für Gott unterwegs, ich predige das Evangelium und gehe halt dann von Phrygien oder Galatien dann nach Bithynien zum Schwarzen Meer auf und predige dort. Und auch da kommt wieder, lesen wir wieder, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Mehr lesen wir nicht. Also auch da wieder, sie wollten rechts gehen nach Bithynien und der Heilige Geist hat ihnen irgendwie mitgeteilt, nein, nicht. Aber auch da wieder keine konkrete Linie, dass man sagt, ja, Heiliger Geist, du hättest da sagen können, bitte über Mysien nach Troas und dann nach Griechenland, weil die Griechen brauchen die. Das war Gottes Plan, der hat das gewusst. Er hätte auch hier schon sagen können, weißt du was, ich habe einen Auftrag in Phrygien mussten und dann bitte nach Griechenland um. Diesen Auftrag hat Gott dem Paulus nicht in die Art und Weise gegeben, hat nur gesagt, bitte nicht nach Kleinasien und jetzt bitte nicht nach Bithynien. Ja, wohin dann wieder? Norden, Süden, Osten, Westen. Und Paulus ist einfach weitergegangen, hat seinen Auftrag erfüllt, hat das Evangelium gepredigt, in vielen Städten, ist wahrscheinlich durch viele Dörfer gegangen, es hat viele Wochen und Monate gedauert, weil ich denke, dass da Paulus nicht einfach irgendwo hinkommen ist, einmal geredet hat und dann weitergezogen ist, sondern der war doch ein Mann des Wortes, der viele Predigten gehalten hat und ist da sicher lange unterwegs gewesen und ist endgültig nach Troas gekommen. Also dort, wo eigentlich in der Weg, wenn er von Anfang an gerade gegangen war, war er genau dorthin gekommen. Durch Asien, durch und dann nach Troas in die Gegend. Nein, Gott hat ihn einen Umweg geführt und er hat ihm aber nicht gesagt, warum er ihm den Umweg führt. Er hat nur gesagt, bitte nicht nach Asien und bitte jetzt nicht nach Bithynien. Den Rest, den hat der Paulus sich selbst überlegen müssen, mit seinen Begleitern, hat sich selbst überlegen müssen, ja, was mache ich jetzt? Gehe ich dorthin, predige dort. Er hat gewusst, ja, okay, ich soll predigen und hat es getan und hat das Reich Gottes verkündigt. Und im Endeffekt kommt er noch auch wieder hunderten Kilometern Umweg, Fußmarsch, Hitze, Staub, Mühen, Anstrengungen, kommt er dann endgültig nach Troas und dort kriegt er eine Vision, komm herüber und hilf uns. Dort kriegt er einen ganz kleinen Auftrag, wo er eine Person sieht, die aus Griechenland sagt, hey, bitte, wir brauchen dich, komm herüber. Und da steht, und da beschlossen wir sofort, nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Das sind die kurzen Verse, 6 bis 10, lesen wir eben, dass zweimal Gott sagt, das nicht und das nicht. Und einmal sagt Gott, und jetzt dorthin. Und dazwischen Monate, Wochen, wo Paulus wieder auf sich selbst gestellt war, freilich im Gebet viel mit Gott verbracht hat, aber wo wir nicht lesen, dass ihm Gott klar gesagt hat, jetzt noch 100 Kilometer und dann auf ein Schiff und dann weiter nach Griechenland und dann runter bis Athen, sondern Paulus hat sein, unter Anführungszeichen, Leben gelebt, im Vertrauen auf Gott und immer dann, wenn Gott gemerkt hat, Moment, jetzt braucht man eine kleine Korrektur, hat er wieder eingegriffen und hat ihm dann auch diese Richtungsweisung gegeben. Also auch da beim Paulus, hunderte Kilometer Fußmarsch, hunderte Kilometer von Arbeit und auch nirgends ein Plan, wo man sagt, die Stadt, dann 14 Tage dort, dann gehst mit der Karawane dorthin, dann triffst den dort und dann machst du das. Sondern Gott hat ihm immer wieder den Raum gelassen, sich selbst zu entscheiden, sich selbst auf Gott auszurichten und Gott zu fragen und immer an Gott dran zu bleiben. Und er hat halt eben die drei Hinweise, die er gekriegt hat, die hat er gut verwertet. Also nicht nach Asien, nicht nach Bithynien, aber jetzt irgendwie nach Griechenland. Diese drei Sachen, die auch, wo auch Monate und Wochen dazwischen gewesen sind, die hat er dann getan und hat Gott geglaubt. Also so auch hier. Paulus hätte wahrscheinlich auch öfters gebetet, Herr, was mache ich und wo geht's hin? Und auch der hat nicht das bekommen, was wir uns in der heutigen Welt oder ich oft wünsche. 1, 2, 3, 4 mit Hagerl dahinter, wo ich sagen kann, das erledigt, das erledigt, das erledigt, das erledigt. Nächster Zettel. Und so muss man ihm sagen, wer die Vorstellung hat, dass Gott so extrem klar spricht und handelt, dass man die nächsten Monate und Jahre überblicken kann, muss ich sagen, das lese ich in der Bibel nirgends. Gott gibt immer ein paar Hinweise, zeigt, wo es lang gehen kann und dazwischen, und ich denke, das ist auch ganz das Wichtige, ist unser Weg mit Gott. So lang, bis wir wieder zu einem Punkt kommen, wo es wieder heißt, links oder rechts. Und dazwischen ist die Zeit, so wie es beim Abraham war, glauben, dranbleiben, festhalten, sich sicher sein, was Gott von mir mal gesagt hat, sich bewusst sein, was Gott generell von uns will, um weiterzukommen. Und irgendwann kann man sich sicher sein, wenn wieder eine Tür zugeht, das kennen wir eh, der andere hat Gott halt vielleicht gesagt, okay, tut nicht. Dann geht es eigentlich so wie in einem Paulus, der auch dort mitgekriegt hat, da in Asien, nicht nach links, woanders hin. Und als viertes Beispiel möchte ich nochmal zurückgehen ins Alte Testament, damit wir immer zwei Personen aus dem Neuen Testament haben, Paulus und Petrus, und zwei aus dem Alten Testament. Auch wieder eine Person, die doch sehr interessant ist, der Gideon. Ihr wisst ja, der Gideon, der die Israeliten dann von den Unterdrückern befreit hat, der dann geschaut hat, dass die Midianiter wieder aus dem Land gejagt worden sind im Wesentlichen, lebt dort, und wir lesen, dass der Gideon eigentlich auch einer war, der in Angst und Schrecken gelebt hat, der sich auch irgendwie versteckt hat, der ja auch nicht der Glaubensheld war oder der gesagt hat, hey, ich habe mein Schwert geschliffen, meine Männer stehen bereit, Gott, was willst du tun? Sondern eher einer, der ja auch um sein Leben kämpft hat, der gewusst hat, ja, wenn die Ernte kommt, dann muss ich wieder schauen, dass ich viel weg tue, weil sonst kommen die Midianiter. Und wirklich eine schwierige Zeit, eine Zeit, wo man sagt, ja, wo der sicher auch verzweifelt war und gesagt hat, hey, Gott, wo bist du? Und wir lesen in Richter 6, 12 bis 15. Und der Engel des Herrn erschien und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns das alles passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählten? Sagten sie nicht, Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt hat der Herr uns verlassen und die Midianiter uns den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also da wieder was, wo man sagt, Gideon, eben in einer Situation, die furchtbar ist, die Angst und Schrecken ist, und Gott kommt zu ihm und sagt zu ihm, du tapferer Held. Und der Gideon hat sich wahrscheinlich umgeschaut und hat sich gedacht, ich fürchte mich, ich bin ums Überleben versorgt, ich habe Angst vor den Midianiter, Gott hat uns verlassen, weil sonst war uns das nicht alles passiert, und fängt zum Lamentieren an und sagt, hey, was sagst du zu mir, tapferer Held? Ich habe nichts getan, die Midianiter sind da, du bist weggegangen, was soll ich mir da machen? Und Gott redet weiter und sagt, geh mit der Kraft, die du hast. Dann würde ich auch als Gideon sagen, ja, die Kraft, die ich habe. Ich bin von der schwächsten Sippe im ganzen Stamm Manasse und ich bin die Jüngste in meiner Familie. Und spätestens dann hätte ich auch zu Gott gesagt, hey, du hast dich verdammt. Du bist beim Falschen gelandet. Da gibt es große und mächtige Familien in unserem Stamm, die haben starke Söhne, die können was machen. Und du sagst zu mir, zu dem jüngsten Sohn in der unwichtigsten Sippe in ganz Manasse, geh mit deiner Kraft. Da kommt man sagen, na pfiat mich an, die Kraft, die ich habe, die ist nicht da. Das hätte der Gideon wahrscheinlich sagen können, oder hat es eh gesagt, ich bin der Jüngste. Das heißt, Gott hat ihn berufen, und hat gesagt, du bist der Held und die brauche ich, obwohl er kein Held war und der Schwächste war. Wo man sagt, ja, wenn man das auf heute ab und zu ummünzt, auch wenn Gott dir was sagt und dann kriegst du ab und zu voraus, hey, das kann es aber nicht sein, weil schau dir die selber an. Du bist nicht und du bist nicht und du bist nicht, bist du schon sicher, dass der Gott den Auftrag gegeben hat. Komm, da hast du dich vielleicht verheert. Und ja, Gideon hat dann auch nicht einen Plan gekriegt und hat gesagt, hey, weißt du was, jetzt gehst du einmal nach Israel, jetzt rekrutierst 10.000 Leute, sagst du einmal, sollen die Schwerter schärfen, einen Bogen machen und in 2 Monaten greifen wir dann die Midianiter an, wir gemeinsam, und dann jagen wir es aus dem Land. Nein, Gott hat ihm das nicht gesagt. Er hat ihm gesagt, einen kleinen Auftrag, den er ausführen hat müssen, er sagt dann zu Gideon, ein paar Verse später, und in der Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der 7 Jahre alt ist, reiße den Altar ein, den dein Vater den Baal errichtet hat, und haue den Aschera-Pfahl um, der daneben steht. Danach baue dem Herrn, deinem Gott, hier auf den Höhen dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den 7-jährigen Stier als Brandopfer auf den Altar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Aschera-Pfahls, den du umgehauen hast. Und Gideon nahm 10 von seinen Knechten und befolgte die Anweisung des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Der erste Auftrag von Gideon ist aus meiner Sicht, wie man sagt, ein Himmelfahrtskommando, ein Selbstmordkommando. Sein Vater hat einen Opferaltar aufgestellt. Die Leute damals haben bei diesem Aschera-Pfahl als Heiligtum geopfert. Und Gott sagte ihm, den haust um. Das Holz verharzt und baust mir ein Altar. Also etwas ganz Brutales, wo man sagt, naja, dass das ins Auge gehen kann, das kann man sich vielleicht an einer Hand abzählen. Wenn ich ein Heiligtum zerstöre und dann ein Altar aufbaue und Gott opfere, dass dann alle Leute rundherum vielleicht doch ein bisschen aggressiv werden, konnte man sich vorstellen. Wir lesen auch, der Gideon, der tapfere Held, wie ihn Gott gesagt hat, hat die Hosen gestrichen voll, er hat Angst, er nimmt 10 Leute mit, damit er ein bisschen unterstützt wird, und macht es in der Nacht. Gott sei Dank geht das dann gut aus, wir lesen dann weiter, aber auch da sehen wir, dass Gott nicht gesagt hat, weißt du was, jetzt machen wir das, du wirst überleben, und 2 Monate später ziehen wir dann gemeinsam in den Krieg und jagen die Midianiter aus dem Land, und zwar machen wir das mit 300 Leuten, das hat ihm Gott nicht gesagt. Gott hat ihm nur gesagt, jetzt machst du das einmal. Und der Gideon, Gott sei Dank, war gehorsam, hat gesagt, okay, schlotter, schlotter, furchtbarer Auftrag, will ich nicht, mache ich trotzdem. Gott hat es gesagt. Und Gideon ist dann auch wirklich zum Retter geworden, und wir lesen es ja, wie er dann nachher das Land befreit hat mit der Stärke Gottes, und auch da wieder, wie er Gott gesagt hat, nein, du hast nur zu viel Leute und du hast nur zu viel Leute und du musst viel weniger gehen, wo man auch sagt, ja, tapferer Held und stark in Israel und sollte da was machen, und Gott reduziert ihm die Möglichkeiten aufs Minimum, auf das, wo man sagt, ja, so können wir eigentlich nicht arbeiten, aber Gideon hat auch da vertraut, dass er mit dem Wenigen, was er ihm Gott gegeben hat, nicht die 30.000 oder wie es waren am Anfang, auch nicht die 10.000, sondern am Schluss die 300. Gideon hat darauf vertraut, dass mit den 300 ja eine ganze Armee in die Flucht schlagen kann. Und das ist auch ein Glauben sondergleichen. Wenn wir uns selber anschauen und oft sagen, ja, unsere Möglichkeiten sind so klein und winzig und was soll denn ich machen? Und wenn Gott euch was aufs Herz legt, dann bleibt es einfach dran. Dann schaut, dass kleine Schritte macht, so wie der Abraham, waren ein bisschen größere Schritte, weil er weit gehen hat müssen, so wie der Paulus, der halt gehorsam ist, oder wie der Gideon, und wartet darauf, dass Gott den Weg bestätigt und euch wieder einen Hinweis gibt, aber verzweifelt nicht dran. Oder sagt nicht, ah, Gott hat gesagt und ist alles schon vergessen und der hat mich vergessen, sondern nein, wenn ihr was erkannt habt, wo Gott euch sagt, das war der Weg, dann bleibt dran und wartet, bis wieder eine Tür zugeht, so wie beim Paulus, oder ihr wieder einen Auftrag kriegt, so wie beim Gideon, aber verzweifelt dazwischen nicht und hofft nicht, dass ihr dann irgendwann einmal den fertigen Masterplan kriegt, sondern dazwischen, zwischen den Punkten, wo Gott uns Anweisungen gibt, ist immer unser Leben, immer unser Tun, immer unser Handeln. Und dieses Grundprinzip, dass zwischen den Anweisungen Gottes immer unser Handeln ist, möchte ich nochmal zum Abschluss aus dem Neuen Testament, aus einer ganz bekannten Stelle lesen, und zwar Lukas 19. Da geht es um die anvertrauten Pfunde oder anvertrauten Talente. Dieses Gleichnis kennt ihr. Oder die 10 Diener, die das und das anvertraute Pfund. Und da steht im 19, also ihr kennt die Geschichte, es ist ein Gleichnis, dass quasi ein Besitzer sagt zu seinen Knechten, da habt ihr Geld, ich muss fort und schaut, dass gescheit wirtschaftet ist. Und da lesen wir dann 16 und 17 im Lukas 19. Und der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Ähnlich ist dem Gideon ergangen. Der hat nicht die 10 Talente gekriegt, sondern der hat gesagt so, einmal den Pfahl umhauen. Mehr hat er nicht gekriegt. Den Pfahl umhauen und mir einen Altar bauen. Und so haben diese Diener dann im Neuen Testament auch, die haben gesagt, der ist aus der Landes gezogen und gesagt, da habt ihr Geld, macht was draus. Und die haben was draus gemacht und waren treu. Und dann kommt dieser Herr zurück und sagt, Herr, ja, du hast aus den 10 Pfund was gemacht, das, was ich dir anvertraut habe, habe ich dir gegeben und du bist ein treuer Knecht und jetzt gib wieder 10 Städte. Jetzt gibt die nächste Ebene, den nächsten Schritt, die nächste Level, wenn man so sagt, die du erreichen kannst. Und da lesen wir auch dieses Muster, das auch überall im Alten und im Neuen Testament mit den Personen, die wir gerade durchbesprochen haben, passiert ist. Ein kleiner Auftrag oder ein größeren, lang nichts und dazwischen mein eigenes Tun und verwalten, anhand der Bibel natürlich, dass ich die Dinge, die ich glaubt, tun oder die mir Gott gegeben hat, dass ich die wirklich treu mache. Vielleicht einmal ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 25 Jahre, so wie beim Abraham. Aber einfach treu tun und dranbleiben an dem. Und irgendwann wird Gott dann sagen, hey, ich habe dich geprüft, du warst treu, passt, dann gehen wir weiter. Und wir lesen da bei diesen 10 Knechten, dass der eine halt ein bisschen gesagt hat, ja, ich habe es vergraben dann in einer Übersetzung und habe es, weil ich Angst gehabt habe vorbei und dann sagt er, hey, hättest du das nicht zumindest in einer Wechselsturm gehen? Geld irgendwo auf die Bank gelegt, dann waren jetzt zumindest aus die 1 Pfund oder 1 Dinar waren zumindest 1,2 Dinar geworden, dann hätten wir was. Also der wird gescholten, dass er gar nichts da hat. Dass er in diesen Jahren, wo er auch nur 1 Pfund gehabt hat, nicht zumindest mit dem ein bisschen was gemacht hat. Und so möchte ich euch ermutigen, wartet nicht drauf, dass Gott euch eine lange Liste gibt, wo drin steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist der Weg für euch ein Leben, bis ihr dann dermal einst in Frieden sterben werdet. Nein, wenn ihr was erkennt habt, Zeit, dann nehmt es mit, dann arbeitet mit dem, geht die Schritte treu im Glauben und wartet, bis Gott euch wieder sagt, rechts oder links, oder vielleicht nur sagt, nein, nicht rechts. Und schaut ins Alte und Neue Testament, ihr werdet hunderte Muster finden, wo genau das war, wo nie jemand einen Plan gekriegt hat über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, was er zu tun hat, sondern immer nicht Gott hat ihm was gesagt und die Menschen haben treu Schritt für Schritt im Kleinen sein müssen, damit sie dorthin kommen und dann hat Gott wieder geredet und wieder klein, Schritt für Schritt. Und dieses Muster möchte ich euch mitgeben, wenn es das nächste Mal darum geht, ja, wo soll ich denn hin, was soll denn passieren, warum so redet denn Gott nicht mit mir, dann seid euch bewusst, Gott gibt immer Kleinigkeiten, Gott gibt kleine Dinge, prüft uns, ob wir mit dem treu sind, ob wir mit denen umgehen können, ob wir sorgfältig sind und das dann auch weiter dann. Und ja, es kann oft lang dauern. Lang dauern, bis du wirklich den nächsten Schritt kriegst, bis der Gott wieder eine Richtungsweisung gibt und dazwischen wird dein Glaube auf die Probe gestellt. Genauso wie beim Abraham, genauso wie bei den anderen, Da geht es um Glauben. Und wir wissen, in einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, ohne Glaube ist es Gott, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wenn ihr dazwischen euch den Glauben verliert, ja, sehen wir auch viele Beispiele, ist das auch nicht ein Grund, dass man verzweifelt und sie dann an Gott verzweifelt. Aber dazwischen wird es schwierig, dazwischen sind Wochen, Monate, Jahre, wo man nicht weiß, wie geht es aus. Und darum kann ich euch nur das eine mitgeben, wenn euch Gott was sagt, bleibt treu dran, schreibt es euch irgendwo auf, betet drüber und wartet geduldig, bis das, was ihr tun sollt oder tun könnt, in Erfüllung geht und schaut, was kann ich, ohne dass Gott mir einen genauen Befehl gibt, in meinem Leben immer tun. Ich kann beten, ich kann Bibel lesen, ich kann das Evangelium verkünden. Es gibt so viele Dinge, die sowieso drinstehen im Wort Gottes, die wir tun sollen. Und dann macht man halt das. Einfach treu, Schritt für Schritt, bis man wieder auf eine Kreuzung kommt, wo wieder heißt links oder rechts. Und wenn es 20 Jahre dauert, ist lang, aber wir können gewiss sein, Gott hat mit unserem Weg und er möchte, dass wir den Weg mit ihm gehen. Amen.